Hallo ihr Lieben, willkommen zum Marktupdate Live. Ja, heute Mittwoch, 12:30 Uhr. Gold und Silber zurück auf Kurs, folgt Bitcoin den Edelmetallen, das sollte das Thema sein. Ihr seht es, Bitcoins Volatilität geht weiter zurück. Die Verengung der Handelsspanne könnte auf eine bevorstehende Ausbruch hindeuten. Wir wissen, immer wenn es eng wird, danach kommt oftmals wieder ein impulsiver Move. Gleichzeitig scheinen Gold und Silber ihre Korrektur der Vormonate beendet zu haben. Weisen die bullischen Entwicklungen der Edelmetalle auf einen bevorstehenden Ausbruch der Kryptoleitwährung hin? Ja, damit nochmal willkommen zum heutigen BTC Echo Markt Update Live. Für die mich nicht kennen, ich bin Stefan Lübeck, Redakteur und Marktexperte bei BTC Echo. Heute könnte es vielleicht eine Vorentscheidung geben um 14:30 Uhr, also in 2 Stunden, kommen die mit Spannung erwarteten CPI-Inflationsdaten. Kommt es zu größeren Abweichungen von den Analystenerwartungen, dürfte der US-Dollar DXY und in der Folge auch Dollar-denominierte Assets eine Kursreaktion zeigen. Und wenn ich da mal direkt rüberschalte, wir gucken mal direkt in die Krypto-Bubbles, die zeigen, es gibt zumindest mal in den letzten, das sind die letzten 24 Stunden, größere Bewegungen. Uniswap minus 10%, teilweise Beat lassen wir außen vor, dann gibt es größere Bewegungen, also ein bisschen Erholung teilweise bei denen. Aber ihr seht es, es ist nicht so richtig nachhaltig drin. Ich sag mal, die Anleger sind in Lauerstellung, anders kann man das nicht ganz klar sagen. Und jetzt auf die Woche schauen, da sehen wir es ebenfalls. Pump, Link, XMR tatsächlich mal wieder mit größeren Kursbewegungen gen Norden. Ihr seht, ein wildes Potpourri. Insofern, ja, wir schauen einfach mal, was passiert im Vorfeld des Datenreigens heute. Also CPI-Daten, ganz wichtig, scheinen sich Anleger so ein bisschen zu positionieren. Manche warten noch ab. Aber bevor wir ins Hauptthema losstarten, wie immer noch eine Erinnerung an alle, die ihre Lieblingscoin analysiert haben wollen. Ich lese gerade schon Tao zum Beispiel, gucken wir gleich mal drauf. Packt sie einfach jetzt während des Streams in den Chat und ich versuche eure Kandidaten in der Live-Analyse am Ende des Livestreams dann genauer unter die Lupe zu nehmen.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Upsila, machen wir mal gerade klein. In die Spot-ETFs, die wollten wir nämlich gerade mal anschauen. Die sind nämlich ähnlich, wie ich schon meinte, gerade so ein bisschen in Lauerstellung, wenn ich da auf die Woche schaue. Ihr seht es, wir haben die letzten Tage, in der Vorwoche insbesondere, größere Zuflüsse gesehen. Dann zum Wochenanfang am Montag erstmal wieder einen größeren Abfluss. Und gestern, was ist passiert? Mehr oder weniger gar nichts. Ich nenne es einfach mal tote Hose bei den Bitcoin-ETFs. Die Wall Street-Investoren scheinen in Lauerstellung zu sein, anders kann man das nicht sagen. Nachdem die Abstimmung, wisst ihr, über den Clarity Act, wie erwartet, erneut verschoben wurde, also frühestens jetzt, wo nach der Sommerpause im September auf die Tagesordnung des Senats kommt, ja, gibt es tatsächlich Entwicklungen, was das angeht, im Bereich der SEC, denn die SEC hat mir auch einen Artikel zu. Die berät nun kurzfristig über eigene Kryptoregeln, nachdem wir den Clarity Act da weiterhin zumindest vor und zurück und keine klaren Entscheidungen sehen. Die werden nämlich bereits, die SEC, am Freitag in einer öffentlichen Sitzung diesen eigenen Vorstoß näher thematisieren. Wie wir wissen, ist die SEC seit Ausscheiden von Gary Gensler und der neuen Besetzung mit Paul Atkins deutlich kryptofreundlicher geworden. Zuletzt ließ Atkins ja schon vermelden, dass seine Behörde dem Kongress aktiv mit technischer Expertise bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs, dem Clarity Act, zur Seite stehen würde. Nun heißt es, die SEC stehe bereit, dieselben Themen, welche via Clarity Act geregelt werden sollten, aber noch nicht passiert sind, notfalls über eigene Regeln zu klären und mehr Rechtssicherheit damit schaffen zu wollen. Ja, so viel vielleicht zur regulatorischen Entwicklung. Jetzt aber noch schnell rüber über eine, ja, auf eine weitere, meiner Meinung nach, interessante Entwicklung am Finanzmarkt: die Stärke von Gold und Silber. Beide Edelmetalle waren seit ihren All-Time-Highs im Januar 26 ja deutlich unter die Räder gekommen. Gold um 30% in der Spitze, Silber um sogar 55%. Und seit Monatsbeginn geht es da aber wieder deutlicher gen Norden. Gold stieg um 10%, Silber sogar um 17%. Und wenn man auf die ETF-Flows bei Gold, weil dort gibt es logischerweise mit dem GLD auch einen großen ETF, haben sie sich deutlich in den Vorwochen nicht nur stabilisiert, sondern zunehmend jetzt auch beschleunigt die Flows. Ihr seht es, allein in der Vorwoche 24 Tonnen Gold in die ETFs geflossen. Und das sind ja nur die normalen Investoren. Gleichzeitig hat Chinas Zentralbank ihre Goldreserven im Juli um knapp 20 Tonnen erhöht. Der größte monatliche Zukauf übrigens seit Oktober 2023. Damit stieg die offizielle gemeldete Bestände auf rund 2.366 Tonnen. Inoffiziell sagt man, die haben noch eine ganze Ecke mehr. Im Juni hatte die PBOC bereits tatsächlich um 15 Tonnen und im Mai um 10 Tonnen hinzugekauft. Und der Juli markiert damit den 21. Monat in Folge mit steigenden Goldbeständen. Seit Jahresbeginn allein beläuft sich der offizielle Zunahme bei der PBOC in den Tresoren um rund 60 Tonnen. Das ist schon eine Ausmarke, kann man sagen. Und diese Entwicklung ist vielleicht auch dahingehend relevant, dass Edelmetalle traditionell eher schwach tendieren, wenn der Markt mit einer nachhaltig hawkischen Fed und steigenden Leitzinsen rechnet. Jetzt wissen wir seit der letzten Leitzinssenkung, Herr Walsh wollte sich nicht in die Karten gucken lassen, klang aber so ein bisschen, ja, ich hatte es letztens schon gesagt, wie eine Taube im Wolfspelz. Und geben uns die Edelmetalle vielleicht da also einen Fingerzeig für eine lockere Geldpolitik bis Jahresende? Bleibt die im Invest am Montag bereits angesprochene Korrelation zwischen Gold und Bitcoin bestehen? Und steigen vielleicht perspektivisch auch die Chancen auf steigende Bitcoin-Kurse. Wir hatten das am Montag mit Johannes, hatte ich das schon mal angesprochen. Man sieht, die Korrelation ist wieder deutlich positiv, nachdem sie ja lange Zeit hier negativ war. Insofern sieht das soweit ganz gut aus. Interessanterweise hat auch der Bitwise-CEO Matt Hogan, sieht ähnlich wie Johannes und ich, wir hatten das auch schon angerissen, ebenfalls eine zunehmende Resilienz von Bitcoin gegen schlechte News. Weder CodeGuard-Hack noch andauernder Iran-Konflikt noch die Verkäufe von Sailor Strategy scheinen die Kurse negativ zu beeinflussen. Insofern ist die Frage, wie läuft es dann, wenn die Inflationsdaten heute kommen? Gleichzeitig hat Bitcoin laut CryptoQuant ein zweites Early Bull Signal ausgebildet. Seht ihr hier rechts? Ist dann markiert hier mit Early Bull Signal, was ebenfalls die Chance auf eine nachhaltige Bodenbildung untermauert. Und dem zusätzlich noch habe ich mal die Hodl Waves wieder rausgeholt. Denn die Bitcoin Hodl Waves zeigen eine wichtige Entwicklung. Ihr seht es hier schon, die waren gerade bei den Großen hier alle in Anfang 2026 alle am Fallen. Das heißt, man hat Bestände abgebaut. Und man sieht jetzt gerade hier wieder eine vorsichtige Zunahme, gerade bei den Älteren, bei den Supply mehr als 10 Jahre, Supply mehr als 4 Jahre, Supply mehr als 3. Also ihr seht im Grunde genommen hier, dass das hier alles wieder langsam vorsichtig am Steigen sind. Ein paar Jüngere, hier die Gelben in diesem Fall, Gelb-Orangen ist dann 3 bis 6 Monate, die sind eher noch, gerade die 1 bis 3 Monate, die sind eher noch am Fallen. Das heißt, kurzfristige werden noch abgebaut, längerfristige nehmen wieder zu. Bedeutet, das Bitcoin-Angebot wird wieder älter sozusagen. Und es deutet auf eine Veränderung der Marktstruktur hin. Seit dem Hoch im Oktober 2025 nimmt der Anteil der Bitcoin nämlich ab, die von jüngeren Haltergruppen gehalten werden, während die älteren Supply-Bänder allmählich, kann man sagen, wachsen. Zuletzt sehen wir es wieder hier deutlicher. Und weniger Bitcoin wechseln den Besitzer, kann man sagen, und immer mehr Coins wandern in längere Haltedauern, bedeutet die Leute, wie das schon sagt, Hodl Waves, hodeln wieder mehr. Historisch war eine solche Entwicklung häufig während Akkumulationsphasen zu beobachten in der Vergangenheit. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist hier nämlich, dass in euphorischen Marktphasen, wenn wir hoch sehen, wie das 225er hoch, da werden alte, lange nicht bewegte Bitcoin typischerweise wieder aktiv. Also erfahrene Langzeitinvestoren verkaufen ihre Coins an neue Marktteilnehmer, nehmen also Gewinne mit, wodurch das Angebot zunehmend in jüngere Altersgruppen wandert. Aktuell zeigt sich da halt ein umgekehrter Prozess und das Angebot jüngerer Coins schrumpft, ältere Coins bauen sich wieder auf und immer mehr Bitcoin bleiben langfristig unangetastet. Das ist ja immer wichtig, das zeigt, okay, Der Markt ist vielleicht durch mit dem Verkaufen, die zittrigen Hände kommen so langsam raus. Das bestätigt zwar nicht, dass der exakte Marktboden bereits vielleicht erreicht wurde, deutet aber zumindest mal darauf hin, dass die Angebotsstruktur zunehmend ja vielleicht gesünder wird, während spekulatives Kapital im Endeffekt aus dem Markt gespült wird. Je länger Bitcoin in diesem Umfeld verbleibt, desto mehr Angebot kann von schwachen Händen zu langfristig orientierten, also stärkeren Händen wandern. Und das zeigt sich dann auch sehr gut tatsächlich mit Blick auf die Whale Addresses, in diesem Fall der Wale. Die Zahl der Bitcoin-Wahladressen mit zumindest 10.000 Bitcoin oder mehr im Portfolio hat aktuell einen Wert von 640 Millionen US-Dollar. Und das hat gerade wieder ein 6-Monats-Hoch erreicht. Mittlerweile halten 90 Adressen, so viele sind es logischerweise nicht, die mehr als 10.000 halten. Also quasi sind es wieder 90 Adressen. Zuletzt wurde dieses Niveau tatsächlich Anfang Februar erreicht. Zwischenzeitlich war die Zahl nämlich der entsprechenden Wahladressen bis Mitte Juni auf 84 gefallen. Seitdem gibt es eine Gegenbewegung, sind sozusagen wieder 6 dazugekommen. Auf den ersten Blick wirkt die Veränderung gering. Sie könnte jedoch ebenfalls auf eine zunehmende Konzentration von Bitcoin bei großen und damit womöglich langfristig orientierten Marktteilnehmern hindeuten. Coins wandern demnach zunehmend von, ja, einfach gesagt, schwachen Händen in die sogenannten, und das wollen wir ja gerne hören, Diamond Hands zurück. Bevor es jetzt aber heißt, der Boden ist drin, Bitcoin hat es ausgerufen, Stefan hat den Bitcoin-Boden ausgerufen. Ihr wisst, ich hatte vor ein paar Wochen mal gesagt, wie ich die Wahrscheinlichkeiten einschätze. Vielleicht dennoch einen Wermutstropfen, wobei ich die Tendenz so eigentlich relativ positiv sehe. Ihr seht es hier, der Coinbase Premium Gap. Und ihr seht, es nimmt hier langsam ab, also die negative Coinbase Premium. Der verharrt zwar weiterhin im negativen Bereich, trotz einer Reduktion des Discounts zuletzt. Was heißt der Discount? Ist nichts anderes. Der Coinbase-Preis handelt aktuell immer noch leicht unter dem Binance-Preis zum Beispiel. Ist also weiterhin im negativen Terrain. Ja, wir haben also nun trotz Akkumulation in den Spot-ETFs, das hatte ich am Anfang gerade angesprochen, gerade in der Vorwoche, war die stärkste Woche seit April, oder Mitte April, 57 Tage in Folge Verkaufsdruck, insbesondere von US-Marktteilnehmern gesehen. Bei einem Coinbase Premium sagt man immer klassisch, das sind die US-Händler, die dort aktiv sind. Und das ist die bisher längste Phase seit Bestehen dieses Indikators, also nicht ganz unerheblich. Der Verkaufsdruck von US-amerikanischen institutionellen Marktteilnehmern ist also, kann man sagen, noch vorhanden. Aktuell sind es eher, und das muss jetzt nicht schlecht sein, eher internationale Marktakteure, die akkumulieren, allen voran Asien, während US-Marktteilnehmer seit fast 2 Monaten eine vergleichsweise schwache Bitcoin-Nachfrage bzw. höheren Verkaufsdruck tendenziell zeigen. Eine Kaufbereitschaft auf sämtlichen Kontinenten, wissen wir aber, ist jedoch im Grunde genommen so die Grundvoraussetzung, wenn alle sagen, yo, Bitcoin steigt wieder, und im Endeffekt dann auch eine Bitcoin-Rallye zu initiieren. Und wir wissen auch, nachhaltige Rallyes gehen zudem mit einem Anstieg des Stablecoin-Market-Caps einher. Und ich habe jetzt mal USDT rausgeholt, und da sieht man nämlich zuletzt, ja, es stabilisiert sich jetzt, aber wir sehen, wie dolle das jetzt hier zuletzt gen Süden gerauscht ist. Zeigt nämlich, dass das USDT-Angebot tatsächlich innerhalb von 11 Tagen um 870 Millionen US-Dollar gesunken ist. Ergo die Nachfrage nach Stablecoins zumindest mal dem USDT nachzulassen scheint. Worauf deutet das hin? Dass entweder Kapital zurück in Fiat-Währungen geht oder, und das wäre besser für uns, das ist immer schwer nachzuvollziehen, weil wir wissen, Mika hat da sicherlich auch einen Einfluss, weil USDT ist ja kein Mika-regulierter Stablecoin, sprich USDC wird da relevant. Deswegen kann es auch sein, dass ein gewisser Anteil hiervon schlicht und einfach raus aus USDT hin zum Konkurrenten USDC gegangen ist, was okay wäre. Oder halt womöglich doch noch in andere Asset-Klassen verschoben wird, die vermeintlich höhere Renditen versprechen oder abwerfen könnten, laut Anlegersicht. Und diese Entwicklung zeigt sich dann im Endeffekt, und das ist das, was ich, das ist quasi so der größte potenzielle Gegenwind, den ich immer wieder angesprochen hatte, dass das Spot-Volumen weiterhin ja unterdurchschnittlich ist. Wir bewegen uns da eher im Bereich des 2026er Tiefstwerten. das damit einhergehend dünnen Orderbüchern. Und ja, das birgt logischerweise eine erhöhte Gefahr, gerade wenn Market Maker meinen, mal wieder loslegen zu wollen, dahingehend, dass sie irgendwie den Markt flaschen wollen. Es gibt also summa summarum gute Argumente, dass wir uns auf der Zielgeraden der Bodenbildung befinden dürften. Und je mehr, ich sage immer, das sind so Mosaiksteine, die man braucht, je mehr Mosaiksteine wir haben, desto klarer wird dann auch das Bild in irgendeiner Weise. Und daraus, ja, desto konstruktiver scheint dann im Endeffekt die Bodenbildung und dann womöglich auch die Chance auf eine Gegenbewegung bzw. einen Anstieg und einen neuen Bullenmarkt dann im Endeffekt zu sein. Bevor wir aber auf die Charts eurer Wahl wechseln, noch kurz vielleicht die relevanten Liquiditätslevels. Ihr wisst, die sind immer wichtig. Und deswegen habe ich die mal gerade die kurzfristigen rausgeholt. Ne? Ich habe das jetzt mal live hier direkt rausgeholt, um mal zu sehen, was wird eigentlich jetzt, ja, vielleicht auch in den nächsten 48 Stunden irgendwo relevant oder vielleicht bis Freitag Schluss an der Wall Street. Denn wir sehen erhöhte Vola, hatte ich schon gesagt, damit ist womöglich in den kommenden Tagen zu rechnen. Allen voran heute CPI-Daten 14.30 Uhr, morgen dann nochmal PPI, also Erzeugerpreise, auch jeweils 14.30 Uhr deutscher Zeit. Und da schauen wir mal gerade, welche Levels relevant werden, weil die sind relevant, gerade wenn die Prognosen, die Analystenerwartungen für die CPI- und PPI-Daten deutlicher, also sozusagen deutlich falsch liegen und die tatsächlichen Zahlen deutlicher von den Prognosen abweichen. Da sehen wir auf der Unterseite, kurzfristig hat sich schon wieder vermehrt Liquidität aufgebaut, unterhalb eigentlich dieses Tiefs vom Vortag. Gestern waren wir ja kurz in Richtung 63.300 Pi mal Daumen gerutscht. Da sehen wir irgendwo der Bereich um 63.000 ist ein Liquiditätscluster kurzfristig. Auf der Oberseite, der Markt probiert jetzt aktuell schon ein bisschen das auf der Oberseite abzuarbeiten. Wir haben schon ein paar vermehrte Liquidationen gesehen im Bereich um 64.2. Überraschen die Zahlen positiv, also bedeutet, die liegen deutlich unter den Erwartungen, die CPI-Daten. Wäre das so ein Indiz dafür, okay, Inflation kühlt sich weiter ab, die CPI-Daten folgen so ein bisschen den PCI-Daten aus der Vorwoche, da hat man erstmalig gesehen, dass es im Monatsvergleich tatsächlich einen Rückgang um minus 0,1% gegeben hatte, also nicht wieder steigende, sondern tatsächlich fallende Kerninflationsdaten im Monatsvergleich. Und dementsprechend wäre natürlich ein fallendes CPI-Daten und auch PPI-Daten, weil das könnte wieder bedeuten, dass die CPI-Daten in der Folge dann weiterfallen, logischerweise, darauf hindeuten, okay, Inflation ist nicht mehr so richtig das Problem vielleicht. Wir wissen aber gleichzeitig, der Arbeitsmarkt, NFP-Daten waren enorm schwach, hatte ich mit Johannes am Montag drüber gesprochen. Also das wären im Grunde zwei wichtige Faktoren, wo dann die Fed sagen könnte im September bei ihrer nächsten Sitzung, wir hiken nicht, noch rechnet immer der Markt mit 40-45%, damit das gehiked wird. Wir hiken nicht und vielleicht kommen dann mehr dovische Signale seitens der Fed. Das alles pusht ja optimalerweise dann Risk Assets, worunter wir Krypto ja aktuell noch zählen müssen. Und allen voran dürfte dann auch Gold und Silber womöglich weiterlaufen, weil wie ich eingangs erklärt hatte, ist eine hawkische Fed auch immer Gift für die Edelmetalle.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels. Die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Das kann man einfach mal so hier gerade einmal draus ableiten. Dementsprechend, ich gehe mal ganz kurz und wir sehen es exemplarisch, wie stark Gold aktuell so ein Stück weit ist. Ne? Wir sind allein seit Monatsanfang, haben wir hier doch eine gute Performance, knapp 10% in der Spitze hingelegt. Und wir sehen, gestern sah es so ein bisschen erste Gewinnmitnahmen. Heute sind die Goldbugs, wie man sie so schön nennt, schon wieder am Start. Bedeutet erstes Kursziel sicherlich irgendwo der Bereich um 4.500 US-Dollar. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass wir diese Zone hier anlaufen, wenn uns die Inflationsdaten sozusagen heute entgegenkommen. Das ist so das Erste, was man daraus vielleicht ein Stück weit ableiten kann. Und auch wenn ich auf Silber gucke, ich hole mir gerade meinen Silberchart raus, da sehen wir nämlich auch etwas Wichtiges. Hier 200-Tage-Linie war Support, dann waren wir durchbrochen, dann konnte sie nicht nachhaltig zurückerobert werden. Und jetzt ist der Markt gerade dran, 100-Tage-Linie und 200-Tage-Linie anzugreifen. Bedeutet, nehmen wir das raus, wäre eine Chance, dass Silber irgendwo in den Bereich um 70 Dollar wieder läuft, weil das war ja zuletzt hier diese Abrisskante, die auch Mitte Juni nicht zurückerobert werden konnte. Das ist also das, worauf wir jetzt womöglich dann erstmal tendenziell meiner Meinung nach schauen sollten. Das dürfte definitiv interessant werden. Und wenn man auch auf Bitcoin Gold schaut, ja, wir sehen, Bitcoin underperformed Gold gerade wieder. Wir hatten ja diesen Anstieg gesehen, kam dann hier leider nicht weiter. Nichtsdestotrotz halte ich daran fest zu sagen, wir haben zum einen jetzt einen wichtigen Supportbereich grob und gerade wenn Inflationsdaten fallen, mit sozusagen den gezeigten Daten, dass auch ist bei Bitcoin definitiv irgendwie sich die Zeichen mehren, dass wir irgendwie mal auf, ja, ich weiß nicht, die letzten 10% des Bärenmarkts der Bodenbildung optimalerweise erreicht haben könnten, dass wir hier dann im Endeffekt eine Stabilisierung sehen. Optimal wäre einfach gesagt, wenn wir uns irgendwo in einer Range, nämlich seitwärts bewegen, aber Gold und Bitcoin beide steigen, aber ungefähr gleich stark steigen. Was macht dann nämlich der Bitcoin-Gold-Chart? Der läuft mehr oder weniger einfach nur seitwärts. Das nur mal so zur Erklärung. Gut, das durch. Wir gucken ganz schnell einmal auf Bitcoin. Ich hatte ja am Montag mit Johannes das schon mal kurz angezeigt. Da hatte ich gesagt, hier, wir brauchen einen Ausbruch über diese 65,3. Das war diese Hochs der letzten Zeit, wo wir nicht drüber hinweggekommen waren. Dann haben wir am Montag erstmal den Abverkauf gesehen und dann sind wir bis in die grüne Zone hier reingefallen. Deswegen habe ich aber mal gesagt, lasst euch nicht irgendwie verunsichern, wenn wir mal drunter dippen. Das ist ein Tageschart und Tageschart bedeutet, der Tagesschlusskurs ist relevant. Was macht der Chart oder was macht der Preis? Der Preis zeigt 63.000 Pi mal Daumen 400. Hier auf der Unterseite hat per Tagesschluss gehalten. Also sprich, wir waren kurz drunter. Market Maker haben Liquidität gefischt, sie sind wieder reingelaufen. Jetzt versuchen wir uns gerade wieder in der Oberseite. Bedeutet kurzfristig für den Chart hier, dass wir irgendwo diese Zone um 50-Tage-Linie, um das gestrige Tageshoch, irgendwas so um 64,5 Pi mal Daumen relevant wird. Das Interessante ist, dass tatsächlich, man kann sagen, dass die Statistik zeigt, wenn das Bitcoin jetzt im Zuge nach den Inflationsdaten heute, give or take, so ein 2%-Move machen dürfte. Also wären die Inflationszeiten nicht gut, also steigen sie weiter, mögliche Gefahr, dass wir nochmal 2% gen Süden laufen, das wären vom aktuellen Niveau mal gerade gemessen, ziemlich genau diese Tiefs hier bei 62,8, die ja hier 1, 2, 3 Tage per Tagesschlusskurs hier immer wieder verteidigt werden konnten. Das wäre dann so die Marke auf der Unterseite, könnt ihr euch merken, 62,8. Wir wissen, 62,2 auf 62,2 wäre das Bull-Bear-Level auf der Unterseite. Das will ich nicht mehr unterboten sehen, weil sehen wir das unterboten, gerade per Tagesschlusskurs wäre das nicht gut und wir dürften schnell in irgendwo womöglich 60,8 in Richtung dieses Ausbruchslevels hier wieder nochmal zurückfallen. Gleiches auf der Oberseite, wenn ich jetzt sage, wir sind hier und wir bewegen uns immer 2% gen Norden, dann sind wir ziemlich genau nämlich an diesem Hoch vom Montag beziehungsweise den Wochenendhochs und dem Bereich, der ja zuletzt eh schon mal wieder relevant war. Das bedeutet irgendwo der Bereich 65,400, give or take. Das sind die Marken, die wir uns jetzt kurzfristig mal im Kopf behalten für heute, für die Bewegung unmittelbar. Okay? Das ist so das Wichtige, was wir für Bitcoin beobachten müssen. Wir sehen gleichzeitig noch, bevor wir zu allen Altcoins kommen, was macht der RSI? Wir waren an der Oberkante in der neutralen Zone nicht weiterkommen. Wir waren zuletzt Unterkante, haben die Bullen auch abgewehrt. Und jetzt waren wir in Richtung Unterkante tendiert, aber bisher hält sie. Bedeutet ein Ausbruch hier rüber oder drunter würde dann wieder einen direktionalen Move womöglich hervorrufen, weil wir dann ein frisches Kaufsignal oder Verkaufssignal im RSI generieren würden. So, das dazu. Ich guck mal gerade rein, was ihr sagt. Einschätzung Tao Gramm. Tao hatte ich schon aufgeschrieben. Gramm, also vormals Toncoin, schreibe ich mir mal gerade auf. Was haben wir hier noch? ICP schreibe ich mir noch mal gerade auf. Du, ich kann dazu tatsächlich, ich habe mich, HM Coopers, ich habe mich mit ICP in letzter Zeit nicht so wirklich viel auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sein. Das kann ich dir eher was zu nächster Woche sagen, dann würde ich mich tatsächlich da einlesen. Die bringen alle irgendwelche Produkte raus und dann probieren sie, die probieren natürlich irgendwo immer einen Use Case zu finden, einfach gesagt. Als ICP im Grunde genommen gemerkt hat, okay, Layer One alleine reicht nicht, haben sie gesagt, hier, wir machen jetzt AI, wir machen diese AI-Chain, die haben ja durchaus noch Marketinggeld, sag ich mal, und Geld auch für Developer, haben sie gesagt, wir werden jetzt zur AI-Chain. Ähnliches hatte ja auch Nier tatsächlich versucht, weil sie gesehen haben, zu dem Zeitpunkt, als sie damit angefangen haben, Mensch, Tao, diese per native AI-Chain, will ich das mal nennen, performt ja ganz gut. Dann haben die probiert, schnell zu switchen, auch in diesem Bereich. Jetzt sind die alle weiter runtergekommen. Auch Tao, gucken wir gleich drauf. Insofern kann ich tatsächlich aktuell so nicht so viel dazu sagen. Ja, Nikolas, guter Hinweis, dass ihr da explizit teilnehmen müsst. Ich glaube, das ist irgendwo ein Haken oder ein Klick, den ihr da setzen müsst, ne? Also bitte genau gucken, wenn ihr da spielt, einfach mal in eurem Interface bei Kraken gucken. Irgendwo kommt wahrscheinlich ein Pop-up rechts unten oder wo auch immer, wo das in der App zu finden ist, I don't know. Jedenfalls könnt ihr das dort im Endeffekt dann einmal aktivieren sozusagen, dass eure Trades, eure Bewegungen, eure Gewinne, also quasi die Rahmenbedingungen dieses Gewinnspiels bis Ende August, damit ihr da auch teilnehmt, nicht, dass ihr irgendwie ganz fleißig tradet und macht und tut, und im Endeffekt bekommt ihr kein einziges los, weil er nur irgendwie einen Haken nicht gesetzt hat. Insofern einmal da ganz kurz drauf gucken. Gut, was sehe ich? Jupiter. Ihr hattet den mal in einem Sonntagstream. Sonntag ist immer mein eigener. Das gibt's kein ihr. Das bin ich. Gucken wir drauf. Haber Dot. Haber bin ich noch eher oder komme mit Dot. Ich weiß nicht. Also wenn ihr auf Altbeständen sitzt, das ist für mich tatsächlich eine relativ tote Chain. Das kann ich dir so schon sagen. Ich kann mal ganz kurz auf den Chart gucken. Ich schreibe noch mal gerade auf, was ihr hier alles so fleißig gesagt habt. Jetzt sind schon wieder ganz schön viele Sachen gekommen. Egal, wir gucken einmal schnell drauf. Wir fangen einmal schnell an mit Tao. Bin ich blind? Wo ist Tao? Der war hier doch irgendwo da. So, Tao. Ups. Den wollen wir nicht malen. So, ihr seht, ich mache das dann immer alles on the fly, ne? Also der ist nicht vorgemalt, sondern ich muss mich immer selber ganz kurz identifizieren. Interessant ist, was ich auf der Unterseite sehe, dass wir diese Zone hier um, give or take, 190 US-Dollar, ja, die ist womöglich erstmal Boden, weil sie auch Anfang Juni schon Boden war, da waren wir zurückgelaufen und die war im Endeffekt ja hier auch das Ausbruchslevel, bevor wir hier diesen Run gesehen hatten, den zwischenzeitlichen im März, wo wir ja von 190 US-Dollar auf in der Spitze 380 US-Dollar gelaufen waren, also Pi mal Daumen 100% Kurs plus gemacht haben. Den haben wir jetzt komplett retraced, einmal Anfang Juni, wie gesagt, dann versucht, tieferes hochgebaut, hier nochmal, und jetzt sieht das schon viel substanzieller aus. Ne? Sowas sind immer eher klassische schnelle Trading-Bewegungen, das sind immer diese V-Reverses, wie man so nennt. Bodenbildungen sehen klassischerweise so aus, das ist schon mal positiv. Bedeutet auf der Unterseite, solange 190 hält, ist das weiterhin Bodenbildungs. Bereich. Dann haben wir dort, wo wir jetzt im Grunde versucht haben, nicht so richtig weitergekommen sind. Wir sehen auch 50-Tage-Linie. Da sehen wir im Endeffekt, ich sehe aber auch gerade, in welchem Chart bin ich hier? Ich muss mal gerade was gucken. Nee, das gefällt mir nicht. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich bin nämlich in meinem Goldchart. So, ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich bei Tao überhaupt nichts drin habe. Das passt irgendwie nicht, weil ich da ja doch regelmäßig mal drauf gucke. So, jetzt sehen wir es auch viel leichter. Die Zone hier, Ausbruchslevel tief, tief, hat gehalten. Und jetzt sind wir gerade an der 50-Tage-Linie, der EMA ist immer wichtig. Die probieren wir jetzt zu beackern. 20er scheint gestern erstmal als Support gehalten haben. Probiert sich wieder vorsichtig zu biegen. Warum ist das wichtig? Weil wir die ganze Zeit hier war so resist, 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 resist. Ausgebruch, Retest bedeutet, sie ist jetzt wieder Support, gerade weil sie trendet. Jetzt müssen wir die 50er beackern. Bedeutet 205 US-Dollar und ein paar zerquetschte. Die müssen wir also rausnehmen, damit wir insbesondere erstmal das, was das wahrscheinlich das Sonntagshoch, da gebe ich nicht so viel drauf. Ihr wisst es immer, Sonntag, Samstag ist immer geringes Handelsvolumen. Was ich aber sehe, ist, wenn wir jetzt unter der Prämisse, dass wir höher laufen und das obere Bollinger Band biegt sich auch gerade auf, also dürfte Weg freigeben in Richtung höher, dass wir jetzt womöglich auch zeitnah vor einem Kaufsignal im RSI stehen. Wir stehen jetzt knapp oberhalb der 55, das muss ich bestätigen. Hallo Mirko, freut mich, dass wir hier durchgehen und dass wir im Endeffekt dann ein frisches Kaufsignal bekommen und höher laufen. Kursziel auf der Oberseite, hier Resist, dort Resist, bedeutet eindeutig die Zone um 220 US-Dollar. Und das geht dann auch schon bald, weil es geht ja nie so, dass wir jetzt hier einfach hochsprinten. Das ist eher unwahrscheinlich. Sondern dass wir eher so seitlich trenden, dass wir irgendwo diese Zone um, ich sag mal, grob 220 US-Dollar anlaufen, wo dann womöglich auch die Abwärtstrendlinie kommen dürfte. Und ihr wisst es, eigentlich ist, das habe ich schon häufiger mal erklärt, gar nicht gut, ne, wenn man schon Abwärtstrendlinien malt, die nicht so zu malen, sondern im Grunde genommen immer einen Kanal draus zu machen, dass man auf der einen Seite die Spitzen erreicht und dass man darunter im Endeffekt auch die Kerzenkörper im Endeffekt mit drin hat. Und schon sieht man nämlich, da wird ein Schuh draus, dass wir hier die Zone haben. Hier waren wir nämlich nur reingepiekt. Bedeutet diese Zone hier, Abwärtstrendlinienbereich sozusagen, also ein Kanal nach gen Süden, in Kombination mit diesem horizontalen Levels dürfte relevant werden. Alles so um 220, vielleicht 225 US-Dollar. Gehen wir da drüber. Haben wir ganz klar nicht nur hier horizontales Level, wichtig, 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 sondern 200-Tage-Linie, bedeutet 240 US-Dollar. Das sind quasi Level 1, Level 2 als potenzielle kurzfristige Targets, ne? Also hier 1, 2 und erst wenn wir hier über diese Zone, also Oberkante der Abwärtstrendlinie sozusagen rausgehen, in Kombination 200-Tage-Linie, dann haben wir eine Chance, dass wir womöglich schnell in Richtung 270 und dann perspektivisch irgendwo diese Zone um ja 290, 295 in irgendeiner Weise anlaufen können. Das sind jetzt erstmal für mich die Marken, die relevant sind. Das alles kann man sich schenken sozusagen in der Sekunde, wo wir per Tagesschlusskurs ja unter die 186, 187 gehen, dann besteht die Gefahr, dass wenn wir hier durchspiken und dann nicht wirklich schnell zurück reversen, dass wir dann tatsächlich im Endeffekt das nächste relevante Level bei 170 anlaufen. Wollen es nicht hoffen, das würde wahrscheinlich damit einhergehen, dass der gesamte Markt sich nochmal auskotzen muss sozusagen, Bitcoin gefaked hat, Bitcoin doch nochmal auf der Unterseite 60 anläuft, dann womöglich die 60 nicht hält und wir im Endeffekt diese Bodenbildung mit im Endeffekt das, was ja viele Leute sagen, dieser finalen großen Kapitulation, wie auch immer tief die gehen sollte, dann im Endeffekt einhergeht und die Altcoins im Endeffekt auch nochmal einen auf den Deckel bekommen. Gut, ich gehe mal ganz schnell weiter, weil ich hier gerade sehe. Ich habe mir die aufgeschrieben, keine Angst, ich probiere keinen auszulassen. Aber wir sehen zuletzt das, und das ist ein unglaublich weiter Bereich, das ist, wir machen das mal gerade on the fly mal wieder. Wir sehen diese Zone hier, Tagesschlusskurs 6,5 Cent oder 6,6 Cent knapp. Das war hier per Tagesschlusskurs Mitte Juli die ganze Zeit wichtig. Dann haben wir eine Erholung gesehen, 50-Tage-Linie angelaufen, zack, wieder drunter gefallen. Jetzt stehen wir hier wieder, bedeutet Tagesschlusskurs unter dieser besagten 6,58 oder 6,5 Cent grob. Sollten wir da nachhaltig drunter gehen, dann wird die Gefahr größer, dass wir noch tiefer gehen. Und dann muss man im Endeffekt, was macht man? Man ruft den übergeordnete Zeiteinheit auf, um zu sehen, wo waren in der Vergangenheit relevante Marken. Und da sehen wir im Endeffekt dieses Level hier, Resist auf Woche bedeutet dann zumindest mal 6,1%, hört sich jetzt nicht viel an. Und ja, es sind roundabout 8-9% dort runter. Das wäre dann das nächste Level. Das wäre optimalerweise, kommen sie an, faken hier ran und kommen, schließen dann aber sehr schnell wieder hier drüber. Das würde bedeuten, dass hier wieder die Divianz, das wäre im Endeffekt nur Liquidität greifen und Stop-Losses nochmal fischen. Kommen wir aber hier auf der Unterseite hier hin und würden tiefer gehen, dann haben wir tatsächlich diese Zone, deswegen ziehe ich das mal gerade hier, damit man das genauer sieht, dürfte dann womöglich dieser Bereich hier angelaufen werden, schlicht und einfach, weil der in der Vergangenheit hier überall wichtig war, bedeutet irgendwo die Zone 4,9 Cent bis 4,1 Cent. Das wäre dann durchaus noch einiges an Abgabepotenzial. Das wäre hier nochmal 26% vom aktuellen Niveau, in der Spitze 37%. Das wiederum meiner Meinung nach aber nur möglich, wenn wir tatsächlich eine Kapitulation insgesamt am Markt sehen, ja. Und das ist so ein bisschen, und dafür wahrscheinlich ein Treiber könnte dann auch sein, weil wir wissen, Clarity Act ist jetzt vom Tisch, diese negativ sozusagen Einfluss, obwohl der jetzt wieder verschoben wurde, das x-te Mal die Abstimmung, hat nicht mehr wirklich negativ gewirkt. Cold Card Hack bei Bitcoin bislang auch nicht. Also irgendwann haben vieles Negatives, wirkt nicht mehr so richtig. Was natürlich negativ wirken könnte, ist, wenn der Gesamtmarkt, also sprich US-Aktienmarkt nochmal einen Move gen Süden seht, weil wir wissen, August, September ist da auch historisch schwach, bis eigentlich so Anfang, Mitte Oktober, bevor dann der Move im Endeffekt in Richtung der Zwischenwahlen kommt. Das, wie gesagt, kann man nicht ausschließen. Ich sage jetzt aber erstmal, hält der Bereich, haben wir eine Chance, und das dürfte die erste wichtige Zone sein, tatsächlich hier übergeordnet. Wir haben logischerweise die, wo ist denn hier schon, so. Wir haben logischerweise zum einen diese Verlaufstiefs, ne? Dieses Tief vom, das wird der 10-10-Move sein. Dann haben wir hier, so, ziehen wir das mal hier rüber. Das war der 10-10-Move oder Black Swan-Event. Dann haben wir das genau geretestet hier. Bedeutet der Bereich 7,2 Cent. Das ist jetzt erstmal Widerstandsbereich. Den müssen wir flippen. Dann sehe ich sehr gut eine Chance, dass wir in den Bereich irgendwo 7,7 Cent laufen. Das war zum einen hier Support, wurde dann Resist und zudem kommt hier die 20-Wochen-Linie angeflogen. Das ist im Endeffekt ein Bereich, der, jetzt gehe ich zurück in den Tageschart, damit es genauer sehen, hier per Tagesschluss gehalten, durchgebrochen, war auf einmal Widerstand. Das sind die Marken, die dann im Endeffekt rausgenommen werden müssen, damit wir wirklich deutliche Chance für mehr haben. Mehr wäre in diesem Fall für mich grob diese Zone um 8,4 Cent, weil bis wir da ankommen, wiederum dürfte die 200-Tage-Linie da angekommen sein, dann dürfte das als Key Resist arbeiten. So, aber XLM sollte ich auch irgendwo hier haben. Schön, habe ich alle hier am Start. So, perfektes Beispiel, warum schräge Linien sozusagen immer, wenn man ein Ding macht, dass man sagt, so jetzt die eine Linie und dann wird die rausgenommen und dann gibt es den großen Move. Da muss leider immer das Gesamtpaket mitspielen, weshalb ich, ihr seht es bei mir so viel häufiger, horizontale Linien. Die schrägen Linien, die male ich im Grunde genommen, damit man sieht, okay, in welchem Trend bewegen wir uns, im Aufwärtstrend oder Abwärtstrend. Ich persönlich würde nie, zumindest nicht alleine, mich auf eine schräge Linie, die ich irgendwie in den Chart reingemalt habe, selbst wenn den Kanal mal darauf verlassen, weil jetzt war da der Ausbruch und deswegen war es. Man sieht häufig in Hindsight von Leuten, hier war ja klar, da war ja hier der Ausbruch und so. Die x Male, wo das aber nicht geklappt hat, die postet dann immer keiner. Dementsprechend schwierig, einfach, wie sagt man das, die Basis, Demand and Supply Trading. Demand ist auf der Unterseite, sind Supports, Supply wiederum auf der Oberseite, Resists, wo Leute vermehrt, in diesem Fall bei Supply, verkauft haben. XLM bewegt sich, kann man sagen, sie probieren eine Bodenbildung, bewegt sich aktuell so ein bisschen im Niemandsland. Kannst du jetzt sagen, okay, den Bereich, der war irgendwo hier in der Vergangenheit mal wichtig, wir haben drum oszilliert, hat jetzt erst mal gehalten. Für mich wäre aber auf der Oberseite oder beziehungsweise auf der Unterseite enorm viel wichtiger, dass selbst wenn das Ding nochmal tiefer kommt in Richtung 15 Cent, dass diese Zone hier hält, weil die war hier Support, 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 Support. Dann war sie hier Resist und als wir dann rausgebrochen sind, kam hier der dynamische Move. Das heißt, das ist eine Zone, die enorm wichtig ist. Fakt ist, wir machen aktuell noch tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Das heißt, dieser Trend ist weiterhin intakt. Jetzt kann ich natürlich wieder sagen, ey, wir haben doch hier eine Abwärtstrendlinie, die könnte dann gebrochen werden. Ist richtig. Ich zeige aber eher, okay, der Trend nach gen Süden ist weiterhin intakt. Dann womöglich eher sagen, hör mal, das erste Level, umso schöner, wenn das mit einer Abwärtstrendlinie sozusagen einhergeht. Dann hat man Confluence, dann kann man sagen, okay, da ist sozusagen ein Doppelwiderstand. Und dann sehen auch unterschiedliche Leute, also die Schräglinien-Trader und die sozusagen die Leute auf horizontale Levels sehen womöglich beide das Gleiche. Kommt dann in Ausbruch, dann sind es auch beide Lager sozusagen, die dann im Endeffekt kaufen. Bedeutet, der Bereich 17 Cent dürfte key sein auf der Oberseite. Nehmen wir den raus, haben wir im Endeffekt diese Zone. Ich glaube, das ist die Zone, die wir jetzt zwingend zurückflippen müssten, weil die hier so lange Resist war. Und dann war sie ja erstmal Support, Support, Support. Sowas kann in Abverkäufen aufgrund von Verhältnis nicht so hoher Liquidität und Market Maker Aktionen, dass die im Endeffekt die Leute rauskegeln wollen aus den Trades, dann kann man auch mal unterschießen. Ihr seht aber, danach war es im Endeffekt wieder relevant und zum Monatsbeginn tatsächlich dann Resist. Bedeutet, die Zone 17,7 bis 18,5 Cent. Die müssen wir flippen, dann haben wir eine erhöhte Chance, endlich mal weiterzulaufen. Ich sage, ihr seht es, wie wir um die 200-Tage-Linie oszilliert sind. Die könnte nicht mehr so die Relevanz haben, ja. Klar, wir haben hier das Zwischenhoch bei 19,5. Ich gehe dann aber tatsächlich wieder nach horizontalen Levels und sage, irgendwo dieser Bereich hier, der nächste, ich sag mal give or take 20 Cent irgendwo, ist die Zone auf der Oberseite, die, weil hier Support, da zuletzt dann im Endeffekt Resist, mehr oder weniger hier, dass das der Bereich ist, der dann im Endeffekt als Ziel angelaufen werden könnte. Mehr macht es keinen Sinn, drüber zu reden aktuell, weil der Markt ist ja, ich sag mal, zumindest nochmal fragil. Ja, wir haben diese massiven, massiven Abverkäufe, die haben wir zum Glück nicht mehr. Wir haben aber aktuell zumindest mal nicht so einen Markt, der yay, super duper ist. Insofern, das dazu. Ich guck mal gerade. Wir haben, welche Charts habe ich hier noch unmittelbar drin? Ich sehe gerade Link, weil es jemand schreibt. Ja, und ich habe Kasse und so nicht vergessen. Ich gucke auch mal gerade auf die Uhrzeit, 41 Minuten, wir sind gut im Takt. Also insofern haben wir noch ein bisschen Zeit. Ihr seht es hier, Support, 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 Support. Bedeutet für Link erstmal, und ihr wisst es alle selber, ich habe jahrelang Link-Cap getragen. Ich bin eigentlich übelster Link-Supporter. Leider, ob ihrer enorm wichtigen Stellung, was den ganzen RWA-Space, den ganzen DeFi-Space angeht, ein harter Underperformer, muss man einfach mal so sagen. Positiverweise haben wir zumindest mal den Bereich, der hier über in 2022 und 2023 Ewigkeiten Resist war, bevor wir dann ja, wer sich daran erinnert, schon länger dabei ist, habe ich damals gesagt, wenn wir den flippen, dann kommt der Ausbruch und dann haben wir zumindest mal einen Ausbruch gesehen. Ich hätte mir gewünscht, der wäre mehr gewesen, aber immerhin ging es da knapp mal 3. Dann kam der harte Retrace genau an dieses Level und dann ging es nochmal eine Ecke höher. Der hält wieder. Der hat nicht nur im Februar zuletzt gehalten, sondern jetzt auch im Juni, im ganzen Juni über im Endeffekt. Jetzt brauchen wir aktuell höhere Tiefs. So, mache ich mal größer, dann seht ihr auch mehr. Und jetzt sehen wir im Grunde genommen, wir bilden höhere Tiefs, haben höhere Tiefs ausgebildet. Und jetzt laufen wir in einen Bereich rein, der hier ja Support, Support und dann Durchbruch war. Dann haben wir hier Ende Juli versucht, den schon mal anzutesten, sind hart rejected worden, sieht man an der Kerze, hier ging es wieder gen Süden. Und jetzt laufen wir hier wieder ran. Bedeutet der Bereich um 9 Dollar, also 8,90 Dollar bis 9,10 Dollar, give or take, ist der Bereich, der geflippt werden muss. Dann haben wir zumindest mal eine Chance, 200-Tage-Linie zu sehen. Wir sehen, wir haben drüber, drunter, um die 20er und die 50er. Wenn wir jetzt dort einen Trendfolger sehen, gen Norden, werden sich die beiden gleitenden Durchschnittslinien dann auch wieder auffächern. Und das ist im Grunde einmal ein Indiz dafür, dass wir langsam wieder trennten. Dann könnten wir zumindest mal in diesem Bereich um die 200-Tage-Linie trennen. Optimalerweise rejecten wir da nicht hart, sondern im Grunde genommen kommen zurück um unsere, was sind das, 5, 6, 7%. Und dann im Endeffekt gehen wir hier durch, haben eine Chance, die $10 anzulaufen. Die war hier wichtig, die war hier dann Support, die war hier wieder Resist. Dann haben wir abverkauft $10, oberhalb der $10, erstes Kursziel. Und das ist im Grunde genommen das, was man jetzt erstmal ableiten kann, wenn man sagt, das alles hier ist grob eigentlich die Range. Das hier ist wirklich die Deviation bzw. die Bodenbildung abgeleitet aus der Vergangenheit. Und dann im Endeffekt laufen wir in die Oberkante. Wenn wir uns dann da festsetzen sollten, weil der Gesamtmarkt sich erholt, dann können wir auch über mehr reden. Ich sehe, wie gesagt, wenn dann, wie man klassischerweise sagt, erst wenn, dann können wir über das nächste nachdenken. Es bringt nichts, wenn ich euch jetzt irgendeinen Pfeil hier hinmale und sozusagen sage, hier von dem Level machen wir jetzt den. Das sieht man ja auch häufig auf Krypto-Twitter, dass Leute immer sowas malen. Und dann meinen sie davon 37 Stück für 58 unterschiedliche Coins, 2 Treffen dran und dann sagen sie nachher, ja, hier habe ich euch doch gesagt, die anderen, da war dieser Pfeil halt mal ja nicht. Dementsprechend denken wir immer schön Level to Level. Gut, was bedeuten die englischen Wörter? Das, Anton, dann musst du sozusagen, der Finanzmarkt ist Englisch und die Literatur ist in dem Bereich 95% Englisch und ich probiere im Grunde genommen schon so viel es geht, Deutsch zu reden. Und Level to Level ist ja nichts Level zu Level. Ein Level weißt du ja, ein Chartniveau, also von Chartniveau zu Chartniveau zum Beispiel. Und sowas wie Deviation ist eine Abweichung. Das sind dann im Endeffekt alles, das sind aber Standardbegriffe, die man im Endeffekt, wenn man gerade, wenn man im Bereich der Charttechnik unterwegs ist, wirst du sogar in der deutschen Literatur womöglich dann englische Begriffe sehen, weil es für manche auch gibt es tatsächlich keine adäquaten deutschen Begriffe, die müsste man dann beschreiben jedes Mal, aber anstatt ein prägnantes Wort zu benutzen. Das, die habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das ist so Usus, um das mal so zu sagen. Ich probiere schon so viel, wie es geht, tatsächlich deutsche Begriffe zu verwenden. Was haben wir noch? Ihr wolltet Jupiter wollte jemand. Ich guck mal gerade, ob ich Jupe hier habe. Ansonsten müssen wir einmal schnell. Nee. Jupiter. Müsste ich auch einen Chart irgendwo haben. Wo ist mein Jupiter-Chart? Das ist aber, ich habe eigentlich einen Jupiter-Chart. Wo auch immer der jetzt abgeblieben ist. Eigentlich sollte der hier markiert sein. Egal, dann nehmen wir einen frischen. So. Jupiter. Wir gucken. Ja, wir hatten, und ich bin tatsächlich, das Jupiter und Co. sind ja alle Solana-Ökosystem, ne? Dann, die hängen natürlich, die stehen und fallen mit Solana, muss man so zu sagen. Logisch. Bedeutet, wenn auf Solana nichts los ist und da gerne Leere ist, weil keiner handelt, sagen wir mal, mehr Meme-Coins oder auch die RWA, also die ganzen Tokenisierung von Aktien, hat nicht den durchschlagenden Effekt vielleicht, also bringt nicht so viel Handelsvolumen auf Börsen beziehungsweise Aggregatoren wie Jupiter, dann leiden die natürlich darunter und dann sehen die eher nicht so rosig aus und im Endeffekt dann leidet auch sozusagen der Chart drunter. Ganz einfach gesagt. Wir sind jetzt das erste Level hier, denke ich mal, relativ relevant. Ich gucke auch mal gerade, wie ihr wisst immer hier, wir sind auch laufen jetzt hier langsam ans 78er Fibo der letzten Bewegung, bedeutet jetzt die Zone 16,7 bis ja, 17 Cent ist irgendwie jetzt wichtig, weil auch von diesem ersten Tief hier abgeleitet. Ja, das erste Tief bei so einer harten Bewegung, bevor man dagegen sehen, ist in der Zukunft dann immer noch relevant. Sollten wir hier abprallen? Kurzfristig, klar, 18 Cent. Für mich ist aber eher wichtig, wie wir uns bewegen. Klar, 20 Tage, die müssen wir rausnehmen. Wir sehen die Trenden hier auch wieder leicht, beide gen Süden, das ist jetzt nicht gerade optimal. Unter der Prämisse, dass wir aber eine Erholung sehen, ist für mich das erste übergeordnete Level der Bereich 20 Cent. 20 Cent ist, das kann ich, seht ihr auch, wenn ich das hier durchziehe, ne? Das war hier Resist, also Widerstand, Widerstand, Ausbruch, dann sind wir da drum oszilliert, Widerstand, Unterstützung, Unterstützung, durchgebrochen, Widerstand, jetzt war es zuletzt Widerstand, bedeutet, das ist eigentlich das Schlüsselniveau, wo wir im Endeffekt ranlaufen müssen, um es dann rauszunehmen, um dann höher zu laufen. Ich denke mal, bis wir dort womöglich ranlaufen, dürfte auch die 200-Tage-Linie, die ja sich jetzt auch langsam wieder gen Süden neigt, wenn wir dann hier irgendwie so eine Bewegung sehen, Abpraller und dann hier wieder höher kommen sollten, dass dann bis dahin auch langsam die 200-Tage-Linie hier angeschlichen kommt. Und das ist im Endeffekt der Knisus-Knaxus-Punkt. Ob wir im Endeffekt höher gehen, bedeutet nächstes Level 22 Cent, kann man schön in 10% Schritten denken. Und dann, solange nicht nachhaltig passiert, auch gerade am Kryptomarkt insgesamt, ist insgesamt natürlich diese Zone hier weiterhin das maximale bullische oder das maximale der Gefühle, wie man so schön sagt. Das ist das auf der Unterseite. Wie gesagt, fallen wir jetzt durch diese 16 Cent, seht ihr es schon. Vielleicht noch Zwischenniveau glatte, also 17 Cent fallen wir da durch, vielleicht noch glatte 16 Cent, weil das hier das Ausbruchsniveau war, als wir diese Rallye gesehen haben. Ansonsten Bodenbildung zurück auf los, wie man so schön sagt, in diesem Bereich um die 14,5 bis 13,5. Was wir sehen, ist, dass wir diese letzte Erholung, diese Zwischenerholung, da sind wir genau in die neutrale Zone im RSI reingelaufen, haben dann keinen Follow-through gesehen, also keine nachhaltigen Käufe danach noch, die den Kurs im Endeffekt weiter gen Norden gedrückt haben, haben kein Kaufsignal ausgebildet, jetzt sind wir wieder abgerutscht und jetzt tendieren wir hier weiter gen Süden. Was man eindeutig sagen muss, ist, wir haben bisher auch keine, zumindest mal im Tageschart, keine bullischen Divergenzen. Ne? Also wir trennten tiefer und der RSI baut auch neue Tiefs. Ist eher suboptimal. Man kann nochmal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart schauen. Auch dort sagen manche, jetzt ist doch hier eine bullische Divergenz schwierig, aufgrund dessen, dass wir hier so viele Kerzen haben. Je mehr Kerzen man hat, desto weniger ist das eigentlich noch eine Divergenz, die man tatsächlich sieht. Auch wenn man sowas häufig fälschlicherweise auf den diversen sozialen Medienkanälen dann falsch erklärt bekommt oder falsch im Endeffekt präsentiert bekommt. Das sind im Endeffekt die Marken bei Jupiter. Ich weiß nicht, was jetzt hier, Jupiter Land 2, Links Landing Returns to Trading Fees. Okay, die haben also unlängst jetzt gestern mal wieder was Neues eingeführt. Die probieren natürlich auch mal mit neuen Produkten um die Ecke zu kommen, um Liquidität zu, sozusagen abzugreifen und dass Leute in die jeweiligen Produkte im Endeffekt in diesem Fall von Jupiter gehen. Hat aber hier zumindest mal noch nicht den durchschlagenden Effekt gehabt. So, wo sind wir? Habe ich das jetzt? Nee. Ich muss mal gerade gucken, habe ich hier Kass? Ich habe doch irgendwo. Warum habe ich den Chart hier nicht? Egal. Hier ist mein Kass-Chart. So. Kass. Man sieht 20-Tage-Linie zuletzt rejected. Problem bei Kass, wir sind jetzt, ja, wir haben das 10-10-Tief erreicht. Ne? Genau tatsächlich. Also Quatsch, nee, nicht 10-10, wir sind hier im Tageschart. 6. Februar, das war ja im Grunde genommen das 2,26er-Tief bei vielen. Bei was? 2,5 Cent. Da sind wir jetzt rangelaufen. Dann haben wir probiert, übers Wochenende ausgerechnet, das ist halt, deswegen sage ich immer Wochenende schwierig, probiert dieses Level von diesem letzten Verlaufstief von Ende Juni bei 2,67 Cent zurückzuerobern. Das ging dann schief per Tagesschlusskurs, jetzt kamen wir tiefer. Jetzt stellt sich die Frage, um das mal einfach zu sagen, ist das hier die Deviation, also die Abweichung von der Norm, die Übertreibung auch, um im Endeffekt Market Maker, damit sie hier nochmal alles abfischen und das war's und wir gehen dann im Endeffekt höher. Ziel muss logischerweise sein, die 2,67 Cent rauszunehmen, 20-Tage-Linie rauszunehmen. Dann haben wir als nächstes diese Oberkante. Ungefähr dürfte die dann im Endeffekt hier mit diesem Tief einhergehen, bedeutet 2,8 Cent, ziemlich genau. Da kommt dann auch 50-Tage-Linie. Das sind die beiden kurzfristigen Levels, die jetzt hier erstmal relevant werden. Solange wir die nicht rausnehmen, schwierig. Schaffen wir tatsächlich den Ausbruch, könnten wir in irgendeiner Weise dieses Hoch von Ende Juli angelaufen. Da sind wir ungefähr bei 2,98, also quasi ungefähr ziemlich genau 3 Cent, die wir hier anlaufen könnten. Das sind die Kurse, die wir kurzfristig haben. Ne? Ich kann jetzt auch sagen, ja, aber hier oben, da muss echt auch noch viel Wasser den Mississippi runterfließen. Das Problem ist halt, dass wir uns weiterhin, und das ist ja, habe ich gezeigt mit diesem, dass die Stablecoin Market Cap von USDT zurückgeht insgesamt, dass wir insgesamt nicht nur bei Bitcoin weiterhin relativ dünnes Volumen haben, tatsächlich. Und dünnes Volumen, dann, man braucht halt schon Volumen, um im Endeffekt Kurse halt auch mal nachhaltiger zu bewegen, ne? Also auch deutlicher in eine Richtung, gerade in diesem Fall gen Norden zu schieben. Wie wir sehen, auf der Unterseite, ne, das waren jetzt die Werte auf der Oberseite kurzfristig, fallen wir durch dieses Level, durch das Jahrestief einfach gesagt und bauen ein neues Tief, steigt die Wahrscheinlichkeit exorbitant an, dass wir womöglich noch in diese Zone um 2 Cent zurückfallen könnten, ne? Weil die war hier in 2023 mehrfach relevant. Das ist so das erste Level auf der Unterseite, was dann eigentlich zwingend halten muss. Aber wenn das nicht hält, dann sieht man sehr schnell die Verlaufstief aus dem Juni 23. Dann sind wir bei 1,5, 1,4 Cent. Das wären ja, das klingt jetzt immer so, ja, ist ja, geht dann nochmal ein bisschen runter. Das wären vom aktuellen Niveau nochmal mehr als 40% gen Süden. Ich persönlich denke eher unwahrscheinlich. Dafür müsste wahrscheinlich Bitcoin auch deutlich nochmal tiefer kommen. Dafür müsste wirklich der ganze Markt nochmal richtig einen drüber bekommen. Ansonsten sehe ich das kurzfristig so jetzt nicht. Bei Fala gibt es tatsächlich das, was, wo wir im Hintergrund, kann ich dazu sagen, mit ein paar Amerikanern, die ich kenne, so ein bisschen, wir probieren gerade, also jemand, den ich kenne, auf das Team im Hintergrund einzuwirken, der sehr gut vernetzt ist. Die haben das Produkt, ich mag das Produkt, gerade in Form, gerade diese sozusagen dezentrale AI-Geschichte, die machen da schon viel in dem Bereich. Das Problem ist, dass die Tokenomics von Fala nicht wirklich cool sind. Und wir haben denen das gesagt und da wird jetzt im Hintergrund auch ein bisschen daran gearbeitet, dass die womöglich ihre Tokenomics überarbeiten. Das würde schon enorm viel helfen, weil das liegt im Endeffekt nicht an dem Produkt, meiner Meinung nach, sondern auch gerade dieser Underperformance, sondern dass die Tokenomics einfach in den Bärenmarkt sind. Schlechte Tokenomics, um es mal so zu sagen. Das heißt, wie viel Coins hält das Team? Wann wird wie was noch geunlockt? Wie sind die Bestände bei den VCs etc.? Wenn die, ich sag mal, problematisch sind, also viel potenzielles Overhead ist, auf der Oberseite, also die Gefahr, dass Coins in den Markt reingeschoben werden und dann als im Endeffekt zu viel Supply im Endeffekt auf den Markt einprasselt, also die Gesamtmenge an Coins einfach zu hoch ist, dann hast du irgendwann das Problem, dass nicht bei gleichzeitig geringem Handelsvolumen, dass nicht genug Kaufdruck da ist, dass man im Endeffekt, wenn mal einer ein bisschen Kasse macht, so nach dem Motto, dass das im Endeffekt aufgefangen werden kann. Und das haben wir den Jungs gesagt. Jetzt wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Es gibt ja durchaus kleinere Teams, die auch sehr offen sind für Vorschläge, ich sag mal, aus der Community, insbesondere von das, wenn das von Menschen kommt, die sehr wohl auch ein gewisses Standing oder Gewicht haben. In diesem Fall ist es ein amerikanisches Team und die, da sind ein paar Amerikaner ganz gut vernetzt, die ich kenne. Und die probieren da im Hintergrund ein bisschen was zu drehen, um eigentlich zu sagen, ey, wollt ihr, dass euer Projekt erfolgreich wird, dann müsst ihr da diesbezüglich ABC ein bisschen was ändern. Das wird da jetzt gerade so ein bisschen, ein wenig angeschoben. Gucken wir mal. Gut, was hatten wir noch? Gram, ja, Toncoin, habe ich mir auch länger nicht angeguckt. Die heißt nicht mal mehr Ton, ne? Oh, das heißt, ich brauche einen neuen Chart. Boah, auch länger nicht geguckt. Jetzt ist die Frage, ich hoffe, einer von den Pappenheinern hier hat, ja, tatsächlich, nee, doch, April 25, Tonnen, nee, das ist, gefällt mir nicht, ich brauche einen älteren Chart. Tonnen. Welches Tonnen nehmen wir denn? Das kann doch nicht wahr sein. Irgendeiner muss doch den alten Chart behalten haben. Das ist immer das Schlimme, wenn die das umstellen. Wie kann man was umstellen, wenn man es umbenennt und dann im Endeffekt, was machen sie? Ja, man hat die komplette, danke, da muss man im Endeffekt wieder auf Bitfinex gehen, eine alte Börse, um tatsächlich die kompletten alten Chartniveaus zu haben, weil es hat sich ja insgesamt so nichts geändert. So. Tonnen. Beziehungsweise jetzt Gramm. Vormals Tonnen, jetzt Gramm. Wir sehen der Bereich um die März-Tiefs hier. Ich lasse jetzt mal das Ten-Ten-Tief raus, sondern nehme erstmal die. Das ist die Zone, die jetzt halten muss. Wir sind jetzt hier auch im Wochenchart. Bedeutet per Wochenschluss alles irgendwo. Wir müssen zwingend 1,18 Dollar, 1,20 Dollar müssen wir spätestens im Boden finden. Optimalerweise schaffen wir es sogar an der Oberkante jetzt hier so langsam mal eine Stabilisierung reinzubekommen. Ja. Das ist wichtig. Dann gehe ich übergeordnet, damit man das sieht. Weil wir bewegen uns, warum ist das wichtig? Ihr seht es, wir bewegen uns hier im Bereich All-Time-Low. Das ist der uralte Chart mit August 23 hier. Bevor ja dann Ton seinen super Run damals hatte. Jetzt haben wir das komplett retraced. Bedeutet, dieser Bereich ist Schlüsselunterstützung. Dann wird der tatsächlich aufgegeben. Klar, man kann so eine Spikes an diese Zwischentiefs sehen bei, weiß ich nicht, 1,12 oder was. Aber wir müssen übergeordnet diese Zone jetzt hier halten. Das ist elementar. Weil ansonsten könnte das Ding wirklich in der Versenkung verschwinden. Jetzt sehen wir hier, weil so sieht es dann aufgefächert aus, das ist der Support-Bereich, der muss jetzt halten. Bedeutet kurzfristig. Und ja, auf Bitfinex nicht wundern, hier sind teilweise Intraday-Gaps drin, hier sind Kurslücken drin, das liegt daran, dass die Liquidität zu gering ist. Ich würde das Ding jetzt nicht unbedingt auf Bitfinex handeln. Ich will einfach nur, dass wir grob die Levels haben, weil dann können wir das auch abgleichen mit alten Niveaus und gucken nicht auf einen Chart, der vermeintlich erst 9 Monate alt ist. Dabei gibt es das Ding jetzt schon 3 Jahre. Das verwirrt dann immer, dann sieht man nämlich die alten Levels überhaupt nicht. Erstes Level ist dann in dem Sinne hier 1,38 Dollar. Bis wir da angekommen sein würden, kommt die 20-Tage-Linie ins Spiel. Nehmen wir das raus, haben wir diese Zone, die hier wichtig war. Das ist dann wieder eher ein bisschen zonenmäßig zu denken. Irgendwo diese Zone hier um 1, ich sag mal grob 1,50er Bereich. Das sind erstmal die Bereiche, die wir auf der Oberseite rausnehmen müssen, um überhaupt mehr Upside-Put, also mehr Aufwärtspotenzial zu haben. Dann wäre im Endeffekt, wenn wir hier niedriger kommen, in irgendeiner Weise zum einen das Zwischenhoch vom 21. Juli, aber eher wie bei allen eigentlich die 200-Tage-Linie aktuell ungefähr 1,64. Bis wir da wahrscheinlich ankommen, kann man ein bisschen tiefer sehen. Würde dann vermutlich sich irgendwo um 1,60 Dollar ausspielen. Das ist erstmal das Maximale, was ich für Ton tatsächlich sehe. So, jetzt haben wir TOS, Ton ist Jupiter. Ich gucke jetzt mal, was habe ich noch vergessen? H-Bar habe ich, Tau haben wir gemacht, XLM haben wir gemacht. ICP, wie gesagt, ich schreibe es mir auf, dass ich nächste Woche mich da mal einlese, gerade wenn du keinen Chart haben wolltest. Wir gucken. Bevor wir jetzt mit allem durch sind, gucken wir noch schnell auf. Ihr seht, ich habe das schon nicht mal mehr in der Liste. Da muss ich mal ganz schnell auf die alten Top 10 Altcoins. Das waren mal die Top 10 Altcoins. Das hat sich ja viel gewandert. Eigentlich müsste ich die Liste mal updaten, weil viele, die da drin sind, sind ja eher schwierig. Ja, Dot, was soll ich dazu sagen? Wir haben tatsächlich das zwei. Grausam. Kann man auch schon wieder schenken. Optimalerweise ist das jetzt die Bodenbildung. Wenn ich sowas sage, ja, wir haben einen steigenden RSI, zumindest mal ist sozusagen das Momentum, das Abwärtsmomentum so ein bisschen weg. Ich war mal ein großer Polkadot-Fan tatsächlich, ja. Ich war auf einigen Polkadot-Events, die haben. Als sie noch richtig Geld hatten, haben die auch richtig rausgehauen. Das waren auch immer richtig coole Events, wo die richtig Who's Who hatten. Da war ein starker Vibe. Also haben die unter den Entwicklern und so, da ging richtig was ab. Wir hatten mal ein riesiges Polkadot-Event, sogar hier auch in Berlin. Da haben die sich, was heißt übernommen, da haben die einfach viel zu viel Geld für Sachen rausgehauen, die zwar schön sind, die man vielleicht in Bullenmärkten auch mal machen kann, die aber an anderer Stelle womöglich diese Funds, also das Geld nötiger oder dringend gebraucht wäre, oder ja, besser nutzbar wäre, wenn man zum Beispiel Developer unterstützt, wenn man bestimmte Gelder freigibt, dass die irgendwie auf der Chain was entwickelt, wenn man also im Endeffekt Leute einen Anreiz schafft dafür, dass sie auch auf der jeweiligen Layer One, das ist ja hier eine Layer One Chain, Polkadot, dann im Endeffekt dort drauf arbeiten, Sachen programmieren etc. pp. Projekte erstellen. Das ist alles sehr suboptimal gelaufen bei Polkadot, muss man ganz klar sagen. Charttechnisch sehen wir jetzt, ich würde sogar eher so gehen, dass man sagt, das ist jetzt hier das Ausbruchsniveau. Und wir hatten diese Bodenbildung Ende Juli, dann kam so eine Gegenbewegung und dann sind wir da wieder zurückgefallen. Bedeutet, wir müssen dieses halten, weil halten wir das nicht, ne? Der Chart, ihr seht es, diese Kerze kann man nicht werten. Wir handeln hier einfach am All-Time-Low. Also wir handeln hier wirklich unter ferner Liefen. Und wo es dann noch hingehen kann, dann bringt es auch nicht, dass ich sage, yo, ich kann hier wieder einen Fibo anlegen der letzten Bewegung, wären dann wären dann hier 7 Cent und dann sind wir bei 71 Cent, Entschuldigung, und dann wären wir bei 66 Cent wieder das 161er, wenn wir das denn so aufgeben würden. Das wäre auf der Unterseite. Da gehe ich tatsächlich eher, okay, unter der Prämisse, dass sie diese Bodenbildung schaffen. Und ihr seht es, die 20-Tage-Linie war hier die ganze Zeit Resist. Dann haben sie es versucht, wie bei vielen, ne? Die 20er ist dann ausgebrochen, dann ist an der 50er wieder gestoppt, dann wieder versucht, nicht gehalten, durchgerutscht. Bedeutet, hier müssen wir rübergehen, kurzfristig. Zone, weiß ich nicht, 8,1, grob 8,2 Cent. Müssen wir rausnehmen und dann haben wir hier diese Hochs, dieses letzte, auch dieses vom 4. August, Kombination mit 50-Tage-Linie. Das ist das erste, aber nur ein dynamisches. Das Problem ist, man läuft da immer ran und dann kommt nichts, weil wir sind nicht in einem Bullenmarkt, die Kohle das ist nicht da, die Liquidität ist nicht da und dann wird es abgewürgt und dann fällt es wieder runter. Wir bräuchten also eine Rückeroberung der 50er, dann womöglich ran in diesem Bereich 9,2 Cent, dann eine Stabilisierung und wirklich, dass wir die 50er auch mal im Rücken behalten und dann können wir den nächsten Move machen und dann hätten wir eine Chance, irgendwo diese Hochs von Mitte Juni zumindest mal anzulaufen bei 1 Dollar, Pi mal Daumen, 1 Dollar, 1 Dollar 5, ja. Das ist so das Maximale, was man jetzt hier gerade erstmal ableiten kann, weil nur wenn wir das wirklich rausnehmen, haben wir Level to Level, dass wir dann im Endeffekt sagen können, okay, 1,20 Dollar oder so war hier die ganze Zeit Support. Als das wirklich nachhaltig aufgegeben wurde, sind wir ja von diesem Niveau Pi mal Daumen nochmal 30% abgerutscht. Bedeuten, das wäre dann im Endeffekt das erste Niveau, was man im Endeffekt hier nochmal ableiten könnte als potenziellen nächstem Kursziel. Gut, ich würde mal sagen, wir haben 1 Stunde 7 Minuten. Wir haben das jetzt durch. Jetzt kommt auch in 52 Minuten die CPI-Daten, Inflationszahlen. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Bitcoin reagiert zum, wir sind wieder oberhalb der 64.000. Ich gucke nochmal ganz kurz in den ganz kurzen Chart. Was haben wir? Wir haben hier tatsächlich in dem Bereich dieser von gestern vorbörslich bevor, und da sieht man auch wieder, was ich meinte, dass USA eher noch Nettoverkäufer ist. Ne? Wir haben uns hier, ihr seht es, das hier ist immer die Zeit, wo diese ganzen Kerzen hier sind, das ist die Zeit, wo die USA offen hat, also die Wall Street handelt. Das hier ist wiederum Asien. Asien stabilisiert eher und kauft. Auch ein bisschen mit Europa am Morgen noch, ja. Die überlappen ja. Dann im Endeffekt kommt wieder die US-Session und es macht wieder Rums gen Süden. Das ist ein bisschen das Problem, die Amis sind noch nicht da, auch wenn erste Zuflüsse in die ETFs sind. Wir brauchen halt wirklich, dass die auch wieder während dieser Wall Street Zeit auch tatsächlich kaufen. Das ist enorm wichtig. Das ist im Endeffekt eine Grundvoraussetzung, dass wir das Geld der Big Boys einfach gesagt von der Wall Street dann auch wieder haben, dass die auch wieder gewillt sind, tatsächlich zu kaufen, dass wir auch perspektivisch wieder ein Coinbase Premium dann sehen. Bedeutet auf der Oberseite dieser Bereich 64 und ein paar zerquetschte hier. Mal gucken, ob wir hier schnell durchspiken können. Nehmen wir dann 64,5 ungefähr raus. Dann sehe ich eine gute Chance, dass wir im Endeffekt mal hier wieder langsam irgendwo angreifen können. Dafür brauchen wir aber, wie gesagt, auch Inflationszahlen, die das hergeben. In diesem Sinn würde ich mal sagen, wir sind durch für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben könntet, wenn ihr eventuell drunter ein positives Kommentar oder generell einen Kommentar geben könntet, dann weiß ich, woran ich vielleicht noch arbeiten kann. Und ansonsten würde ich sagen, toi toi toi, dass wir heute den Tag gut überstehen, dass wir eine gute Handelswoche sehen. Wie gesagt, das hatte ich auch in meinem privaten Stream letzte Woche schon mal gesagt oder vor ein paar Wochen. Gold, Silber finde ich unabhängig von Bitcoin enorm interessanten Trade. Eventuell ist das auch die Grundvoraussetzung dann tatsächlich, dass auch Bitcoin wieder höher kommen kann. Insofern, und dann schauen wir einfach mal und besprechen das nächsten Dienstag dann erst, weil Johannes Montag nicht da ist, werden wir erst Dienstag aufnehmen, deswegen der Invest einen Tag verzogen morgen, am nächste Woche nicht wundern, dass wir uns am Dienstag dann womöglich die Zahlen genauer angucken und sehen, was da so los ist an der Inflationsfront in den USA. In diesem Sinn, ich bedanke mich, bis dann, ihr Lieben, ciao.